Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute Morgen melde ich mich zum Weckdienst von der Pioneer One in Köln. Und von hier aus starten wir, Sie und ich, jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 15. September. Hund beißt Frauchen, das ist normalerweise keine Schlagzeile wert. Denn das passiert leider täglich. So wie die Medien die Europäische Zentralbank täglich kritisieren, auch das gehört zur Routine. Aber jetzt beißt das Frauchen zurück und das ist durchaus eine Schlagzeile wert. Und dieses Frauchen sieht in unserem Fall aus wie Professor Isabel Schnabel aus dem EZB. Direktorium. Namentlich attackiert sie Bild, Wirtschaftswoche, Spiegel, Tagesspiegel und Focus Online für ihre Berichterstattung zur Inflation, für die sie zuständig ist. Sie sagte jetzt bei einer Veranstaltung in Baden-Baden, deren Redemanuskript wir vertont haben, dass eine sachliche Debatte wichtig sei.
Weil gerade in Deutschland aktuell wieder viele Experten und Medien die Ängste der Menschen bedienen, ohne die Ursachen der Preisentwicklung zu erklären. Da wird von Weimarer Verhältnissen gesprochen. Es werden Parallelen zu den 1970er Jahren gezogen, in denen die Inflation in Deutschland auf knapp 8% stieg. Und es wird vor dem Megagau gewarnt, vor dem Fahren ohne Bremse, wenn die Zinsen weiterhin niedrig bleiben.
Ihre Botschaft ist eine andere, fürchtet euch nicht oder alles wird gut. Mit Ihren Worten gesagt.
Vereinfacht ausgedrückt ist die Inflation heute vor allem deswegen so hoch, weil sie im Vorjahr zu niedrig war.
Aha, also haben die Medien falsch gerechnet. Auch der Bundesbankpräsident, der vor einem weiteren Anstieg der Geldentwertung in Richtung 5% warnt, ist demnach offenbar fehlgeleitet. 5% nur zur Erinnerung, das sind ungefähr 100% mehr als die EZB sich als Ziel, als Inflationsziel vorgenommen hat. Doch auch Isabel Schnabel, die einst dem Rat der Wirtschaftsweisen angehörte und binnen kürzester Zeit zur Chefpropagandistin der EZB-Politik wurde, muss sich an den Fakten messen lassen. Ihre proeuropäischen Gefühle sind innig, aber deshalb ja immer noch nicht wissenschaftlich. Die Urängste der Menschen sind real. Die Schlagzeilen der Medien, ja, da hat sie recht, übertrieben. Aber eben keineswegs im Kern vom Kern unbegründet. Der Commerzbank-Chef Volkswirt Jörg Krämer sagt.
Also gar kein Problem würde ich nicht sagen. Also diese Inflationswelle, die wir gerade sehen, könnte ein Vorgeschmack sein auf das, was in ein paar Jahren kommt. Denn die Europäische Zentralbank fährt eine sehr lockere Geldpolitik. Und der Kredithunger der Staaten, der wird hoch bleiben. Und ebenso die Bereitschaft der EZB, diese Kreditnachfrage der Staaten ja zu bedienen durch den Kauf von Staatsanleihen. Und wenn die EZB Staatsanleihen kauft, dann bezahlt sie mit frisch gedrucktem Geld.
Und das dicke Ende kommt womöglich später, wenn die Schlussrechnung der Geldflutungspolitik präsentiert wird.
Dann gerät neues Geld in Umlauf. Und deshalb glaube ich, dass in den kommenden Jahren die Geldmenge weiter zu stark steigen wird. Und wenn dann mal in ein paar Jahren der Arbeitsmarkt wieder eng wird im Euroraum, dann ist typischerweise das auch der Zeitpunkt, wo sich ein zu viel an Geld dann beginnt zu entladen in einer höheren Inflationsrate.
Bis dahin wird die Inflation wie von alleine weiter steigen. Denn, sagt der Vermögensverwalter Bert Flossbach,
was zu vermuten ist, ist ein bisschen was auch aus USA rüberschwappt.
Gestern kamen die USA-Zahlen. Die werden zu uns rüberschwappen. Denn die Gründe sind hier wie drüben identisch. Die Gründe für den Anstieg der Inflation. Grund 1, Lieferketten unterbrochen. Grund 2, Energiepreise steigen. Grund 3, Unternehmen nutzen das Szenario, ihre in der Pandemie entgangenen Gewinne etwas zu steigern. Und in Deutschland fallen jetzt schon die Lohnerhöhungen höher aus, weil, wenn die Inflation steigt, dann will verständlicherweise der Arbeiter, nicht der VW-Arbeiter und auch nicht der Lokführer, der Dumme sein. Also, liebe Frau Schnabel, wir sind besorgt, Aber nicht panisch. Das Gespenst der Weltwirtschaftskrise von 1929, wie hier im ZDF geschildert, wird sich nicht wiederholen.
Am Donnerstag, dem 24. Oktober, dem Schwarzen Donnerstag oder Black Thursday, bricht der kollektive Wahnsinn aus. Binnen weniger Stunden werden 13 Millionen Aktien von durchgedrehten Anlegern, egal zu welchem Preis, auf den Markt geworfen.
Wir müssen auch gar nicht übertreiben. Die Wirklichkeit ist auch so besorgniserregend genug. Für viele Sparer und auch für viele Menschen mit geringerem Einkommen ist die Geldentwertung eben nicht ein statistischer Wert, sondern ein ganz reales Ärgernis. Denn ihr Wohlstand schrumpft. Und die EZB, die Europäische Notenbank, wurde eigens dafür gegründet, damit genau das nicht passiert. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Armin Laschet will Bundeskanzler werden. Im Gespräch mit Michael Bröker und Gordon Ripinski erklärt er, warum er glaubt, dass er das auch schafft.
Da ist meine Einschätzung, dass einen Kurswechsel Deutschlands nach links die Mehrheit der Deutschen nicht will.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski schaut sich für uns die neuen Apple-Produkte an und Annette Weißbach in Frankfurt berichtet über gekündigte Verträge von CureVac. Außerdem freuen wir uns über mehr Steuereinnahmen durch unsere treuesten Lebenspartner. Und wir wundern uns über eine plötzliche Freundschaftskündigung im großen Popgeschäft. Armin Laschet hat einen Traum. Er möchte seine Karriere krönen mit einem Umzug. Weg aus der Staatskanzlei in Düsseldorf, rein ins Bundeskanzleramt in Berlin. Aber es gibt viele Widersacher. Ausgerechnet Olaf Scholz hat plötzlich die Nase vorn.
Und ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden.
Und selbst aus der eigenen Partei gibt es welche, die ihm die Erfüllung seines Traumes scheinbar nicht so richtig gönnen wollen. Und immer von Bayern aus sticheln.
Ich glaube, ich bin der Antreiber.
Was will dieser Armin Laschet, ich meine außer Kanzler werden? Was will er für Deutschland, was für Europa? Wie erlebt er selbst diesen schwierigen Wahlkampf? Was ist mit dem Thema Digitalisierung, Bildung, Klima? All jene Dinge, die oft abstrakt klingen, aber sehr konkret erlebt werden. Erst recht, wenn es nach der Wahl dazu Beschlüsse geben sollte. Michael Bröker, Chefredakteur unserer neuen Medienmarke The Pioneer und sein Stellvertreter Gordon Ripinski haben hier in Köln Armin Laschet an Bord unseres Medienschiffes geholt und ihn vor fast 100 Pioneers befragt. Nach allen Regeln der Kunst. Hier die Kurzversion im Morning Briefing. Laschet to go gewissermaßen. Den Sonderpodcast mit dem ganzen Gespräch hören Sie heute ab 13 Uhr auf thepioneer.de. Oder in unserer Podcast-App, Sie wissen schon, im App Store oder bei Google. Los geht's!
Herzlich willkommen und bitte kommen Sie doch hoch zu uns, Herr Laschet, Herr Ministerpräsident, Herr Kanzlerkandidat, Herr CDU-Bundesvorsitzender. Herzlich willkommen, Herr Laschet. Sie müssen hier. Herr Laschet, Sie müssen hier. So, ich. Herr Laschet, herzlich willkommen bei uns auf der Pioneer One. Wir wollen entspannt, wie das auf so einem Schiff ja abläuft, die erste Frage einleiten mit Ihrer beruflichen Station, die Sie ganz am Anfang gewählt haben. Nämlich, Sie hatten einen wirklich tollen Job mal ganz früher, Journalist. Also einen entspannten, schönen Job zu Beginn Ihrer beruflichen Karriere. Und ich würde mal gerne von Ihnen wissen, welche Schlagzeile würden Sie der Situation im Wahlkampf Ihnen selbst jetzt gerade geben? Und Sie dürfen das Wort kämpft nicht benutzen.
Jetzt zum heutigen Tag und zu dieser... Ja, Laschet im Aufwind, Deutschland vor der Richtungsentscheidung.
Laschet im Aufwind ist schon mal mutig. Wie kommen Sie auf diese Idee?
Ich empfinde es so.
Warum?
Ja, weil ich das überall spüre, weil man sowohl im Triell als auch auf dem CSU-Parteitag und bei vielen Veranstaltungen draußen im Land merkt, viele wissen jetzt, worauf es ankommt. Und viele beschäftigen sich jetzt erst mit dem Gedanken, was könnte denn da passieren am 26. September. Und da ist meine Einschätzung, dass einen Kurswechsel Deutschlands nach links die Mehrheit der Deutschen nicht will. Und darum wird es die nächsten 11 Tage gehen.
Sie haben ja Glück, Sie kämpfen in diesem Wahlkampf nicht alleine. Sie haben eine Schwesterpartei an der Seite in München, die CSU. Da hat der Chef Markus Söder kurz vor dem Parteitag, den Sie gerade angesprochen haben, gesagt, der Armin Laschet, der kämpft seit Tagen. Ich tue das eigentlich schon seit Monaten. Da fragt man sich, ist das die hohe Kunst in der Politik des vergifteten Lobs?
Weiß nicht. Ich kämpfe auch seit Monaten.
Muss Markus Söder, sieht er das nicht oder will er das?
Doch, nicht? Der sieht das auch.
Und geht das in so einem Wahlkampf, wo Sie ja viel Druck erleben und viele Termine von A nach B hetzen, ist das etwas, wo Sie sagen, okay, das lasse ich abperlen?
Also diese Termine, diese überall sein, bei den unterschiedlichsten Anlässen aufzutreten, das ist nichts, was einen belastet. Was belastend ist, aber das war von vornherein klar, wie diskutiert wird, wie im Netz diskutiert wird. Ich war es gewöhnt, immer von rechts attackiert zu werden, seit vielen Jahren. Jetzt geht es von links, von Grünen, von sehr vielen, teilweise anonymen Accounts, auch unter der Gürtellinie. Aber das muss man wissen, wenn man sich um dieses Amt bewirbt, dass es da auch so zugeht.
Ich wundere mich so ein bisschen dieser Tage, woher Sie diese Gelassenheit nehmen, die Sie ausstrahlen. Sie kriegen wirklich, ich sag mal, im Rheinland darf man sagen, Sie kriegen ordentlich auf die Mütze im Moment. Im Netz sowieso, aber eben von allen politischen Gegnern, Sie haben es angesprochen. Was ist der Grund dafür, dass Sie gar nicht mal zwischendurch mal einmal ausrasten oder dass Sie irgendwie trotzdem noch so gelassen wirken? Ist das jetzt die rheinische Frohnatur? Ist das das Gottvertrauen, das Sie als guter Aachener Katholik haben? Oder was ist das eigentlich, dass Sie da jetzt nicht...
Ob ich nicht ausraste, wissen Sie ja gar nicht. Aber
jedenfalls. Und wenn ja, wo rasteten Sie zuletzt aus?
Nein, also mir war klar, das ist kein Selbstläufer. Ich meine, das ist eines der wichtigsten Ämter in Europa, um das man sich gerade bewirbt. Auch wenn in dem Triell Außenpolitik, Europapolitik scheinbar keine Rolle spielt, ist es trotzdem eine sehr wichtige Entscheidung, die weit über Deutschland hinausgeht. Und deshalb war mir klar, der Kampf um dieses Amt wird hart werden. Und wenn man das vorher weiß und wenn man eine Idee hat, was man mit diesem Amt erreichen will, dann hat man auch diese innere Ruhe.
Michael Brücker hat ja schon ein langes Gespräch über die Außen- und Sicherheitspolitik mit Ihnen geführt hier. Und wir beobachten natürlich auch, dass bestimmte Themen nicht angesprochen werden bei den Triellen. Und das wollen wir gerne jetzt machen. Wir finden, dass gerade Wirtschafts-Sozialpolitik ein großer, wichtiger Zukunftsbereich ist, in dem zu wenig vielleicht besprochen und diskutiert wurde. Sie stellen morgen mit Friedrich Merz etwas vor.
Nee, wir haben morgen nur eine gemeinsame Pressekonferenz, diesmal in Stuttgart. Und da wird es noch mal um die Frage gehen, was passiert eigentlich, wenn es keine unionsgeführte Bundesregierung gibt. Und da gibt es ja viele Optionen. Die eine ist Rot-Rot-Grün. Da sagen manche, ja, jetzt kramt ihr da die alten roten Socken raus. Passt das denn noch in die Zeit? Das ist es eben gerade nicht. Die rote Sockenkampagne 1994 war eine originelle Idee von Peter Hinze, die übrigens sogar erfolgreich war. Aber die betraf Deutschland wenige Jahre nach der Wiedervereinigung und hatte einen ganz speziellen Akzent. Jetzt geht es darum, was hat die Linke im Programm? Und wenn man sich das anschaut, ist vieles sehr ähnlich zu dem, was auch SPD und Grüne wollen. Und ich habe im Bundestag die Debatte ja verfolgt in der letzten Woche. Da hat der Kollege Bartsch sehr überzeugend gesprochen und gesagt, ja, man kann am Ende entscheiden in der Koalition zwischen Lindner und Linker, gerichtet an die SPD. Und wenn man dann in die Reihen hineingeschaut hat, hat man gemerkt, ja, 80-90% der dort Sitzenden fänden eigentlich die Linke angenehmer als Christian Lindner. Und manche haben sogar geklatscht. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn es reicht, werden sie dieses Bündnis machen. Und dann wird man irgendwie einen Formelkompromiss in den Koalitionsvertrag schreiben. Wir stehen zu einer reformierten NATO oder irgend sowas. Aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Deutschen will, dass die Linke Einfluss hat auf die künftige Richtung der deutschen Politik.
Sie haben das Stichwort Sie haben das Stichwort Christian Lindner gesagt. Mit dem konkurrieren Sie ja auch um die Wählerinnen und Wähler, die sich eben für diese Wirtschaftsthemen interessieren. Würden Sie sich eigentlich manchmal wünschen, dass Sie da mehr Seite an Seite marschieren, wenn Sie da so eine Vision von einer linken Regierung aufmalen, gemeinsam mit Lindner, um ein Gegenmodell zu kämpfen?
Naja, jetzt wirbt ja jede Partei erstmal für sich. Das ist ja nun völlig klar. Die FDP ist im Bundestag Opposition. Die Große Koalition regiert. Und dass er jetzt für seine Partei wirbt, ist in Ordnung. Nur jedem muss klar sein, es geht um Platz 1. Und da wird jede Stimme benötigt. Man stellt bei den Grünen fest, dass ein Teil der Grünen jetzt beginnt, taktisch zu wählen und er die SPD stützt. Und deshalb muss jedem klar sein, was er mit seiner Stimme macht. Aber Christian Lindner ist ein guter Freund, aber im Moment ist er ein Wettbewerber. Und dabei bleibt's.
Und wenn die Union an zweiter Stelle reinrutscht in die Bundestagswahl, dann kann man trotzdem eine Koalition bilden, weil die Mehrheit im Parlament entscheidend ist für den künftigen Kanzler und nicht ein gefühlter Sieg oder eine gefühlte Niederlage?
Also gefühlt ist da gar nichts, aber am Ende gezählt. Die größere Gefahr ist, dass wir auf 1 liegen, aber trotzdem Rot-Rot-Grün möglich ist. Wir haben ja schon mal die Lage gehabt, 2013. Angela Merkel hat fast die absolute Mehrheit geschafft mit 41,6. Aber es gab im Bundestag eine rot-rot-grüne Mehrheit. Und wenn sie Pech gehabt hätte, hätten die den Kanzler gewählt. Das war damals politisch nicht opportun. Ich glaube, wenn jetzt Olaf Scholz auf 2 liegt, werden wir diese Situation erleben, dass nicht der Stärkste, sondern der Zweitstärkste Kanzler wird. So, und das war in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder mal so.
Und wenn Sie Zweiter werden, könnte man die Situation auch erleben?
Ja, so ist die Verfassung. Helmut Kohl hatte 48,6 und wurde nicht Kanzler. 1976.
Da sind Sie ja fast dran an den 48.
Da sind wir knapp davor. Und insofern wird das gefährlich.
Wir haben hier vor 2 Tagen vorgestern mit Wolfgang Schäuble gesprochen, mit dem Bundestagspräsidenten. Und er hat gesagt, in der digitalisierten Zeit, in der wir uns befinden, ist es eigentlich nicht mehr zeitgemäß, dass Bildung dezentral föderalistisch organisiert wird, sondern die Bildungsinhalte müssten eigentlich zentral organisiert werden. Finden Sie das auch?
Nein.
Warum nicht?
Nein, weil der Wettbewerb unter den Ländern um das beste Bildungssystem und die Anstrengung, dass jeder das Beste individuell tut, ist gut.
Aber es funktioniert ja nicht, Herr Laschet.
Ja, wer sagt denn das?
Ja, 5 Milliarden Euro hat die Bundesregierung gegeben.
Ja, aber schon mal, jetzt reden Sie über ein Förderprogramm. Wir reden ja gerade über Bildung.
Ja, Moment.
Wir reden doch darüber, wo qualitativ gute Bildung ist.
Sie haben mein Argument noch gar nicht zu Ende gehört. Wenn wir schon nicht in der Lage sind, in den Ländern 5 Milliarden Euro angebotenes Geld für digitale Infrastruktursysteme in den Schulen zu implementieren, wie sollten wir dann in der Lage sein, die Lehrpläne endlich zu modernisieren?
Wenn eine Bundesregierung nicht in der Lage ist, 5 Milliarden Euro zielgerichtet in Schulen zu bringen, läuft etwas falsch. Das Programm ist so, dass es die einzelne Schule, könnte die Oberbürgermeisterin oder auch unsere Landeskollegen beschreiben, so kompliziert ist, dass das Geld nicht ankommt. Es ist eine Frage der Unfähigkeit von Programmen und keine Unfähigkeit von Bildungspolitik. Wie soll denn ein Bundesschulminister, der überhaupt keine Beziehung zu Schulämtern hat, zu den Institutionen vor Ort hat, wie soll denn der gute Bildung organisieren? Das ist eine absurde Vorstellung, dass wenn der Bund etwas anpackt, es besser wird. Ich könnte jetzt 20 Beispiele nennen, wo es schlechter wird.
Nee, Herr Laschet, wir kommen ja nur darauf, weil wir seit Jahrzehnten Bildungsföderalismus haben und es nicht so gut läuft. Dann ist natürlich die logische Alternative, warte mal, vielleicht müssen wir doch mehr Zentralisierung machen, weil im Föderalismus hat es ja nicht funktioniert. Die Lehrpläne, es ist ja kein Bildungswettbewerb. Das ist ja das, was Sie gerne wollen, glaube ich, ein Bildungswettbewerb. Dann sind die Länder völlig unterschiedlich in ihren Schulkonzepten, das haben wir jetzt schon. Man kann gar nicht mit den Kindern hin und her ziehen.
Es gibt viele Menschen, die hin und her ziehen.
Ja, fragen Sie mal die Eltern, wie die sich danach fühlen, wenn die Kinder aus der einen Schule in die andere Schule gehen.
Ja, aber das ist doch keine Frage des Föderalismus, sondern der Abstimmung der 16 Kultusminister haben wir vergleichbare Systeme. Aber ich glaube nicht, dass die Eltern in Bayern sich danach sehnen, ein Bremer Schulsystem zu bekommen.
So rum vielleicht nicht.
Ja, aber wenn es...
Ja, aber die anderen 15.
Ja. Aber wenn der Bund es macht, wird es eher auf dem schlechteren Niveau landen als auf dem besten.
Herr Laschet, ich habe NRW-Abitur. Es ist manchmal nicht leicht für mich in Baden-Württemberg und in Bayern. Ja.
Sie können selbst mit einem Abitur aus Nordrhein-Westfalen Bundeskanzler werden. Also, das ist schon in Ordnung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man heute vor allem auf Apple, denn der Technologiehersteller hat gestern im California Stream das neue iPhone und eine Apple Watch neueren Designs vorgestellt. Mehr dazu weiß meine Kollegin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Die halbe Welt hat gespannt auf die neue Apple-Vorstellung gewartet. Wurden denn diese Erwartungen, Sophie, der Nutzer und der User und auch der Investoren erfüllt?
Eher nicht so, würde ich sagen. Also erstmal gab es natürlich ein neues iPhone, das iPhone 13 und dazu eben auch die ganze Linie, also eine Mini-Version, die Standard-Version, eine Pro-Version und eine Pro-Max-Version. Die sind jetzt ehrlich gesagt nicht so super unterschiedlich zum iPhone 12. Sie haben bessere Kameras. Apple hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie recycelte Materialien verwenden. Und insgesamt sollen die iPhones auch widerstandsfähiger sein. Das sind jetzt ehrlich gesagt keine riesengroßen Überraschungen gewesen und man hat ja im Vorfeld eigentlich auch schon sich gedacht, dass dieses Event eher mau ausfallen wird.
Hat die Produktvorstellung deiner Einschätzung nach Auswirkungen auf die Apple-Aktie?
Also gestern hatte sie zumindest keine positiven Auswirkungen. Die Apple-Aktie ist leicht gefallen, ziemlich zeitgleich mit dem Start des Events ins Minus gefallen. Ich finde es ganz spannend, dass man da eigentlich gut sehen kann, dass die Aktie in den letzten 4 Monaten um etwa 20% gestiegen ist und dass es sich jetzt offenbar um dieses Phänomen Buy the Rumors, Sell the News handelt. Ja, und damit passt es eigentlich ganz gut in die Geschichte der Aktie. Diese Events treiben die Aktie in der Regel nicht signifikant ins Plus. Die Apple-Aktie entwickelt sich in den Monaten und Wochen vor diesen Events im Durchschnitt besser als der breite Markt. Aber am Tag der Ankündigung und eine Woche danach schneidet die Aktie in der Regel schlechter ab als der S&P 500. Im Monat und in den 3 Monaten nach diesen Events gewinnt die Aktie wieder etwas mehr als der breite Markt und 6 Monate erst nach den Events gewinnt die Aktie im Durchschnitt 5,9% mehr als der breite Markt.
Vielen Dank, Sophie. Und damit geht's jetzt von New York direkt auf das Frankfurter Parkett zu meiner dortigen Kollegin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Annette, der Impfstoffhersteller CureVac kündigt die ersten Verträge mit Produktionsherstellern. Was bitteschön ist da los?
Nun, das liegt daran, dass CureVac nun die Produktionspartnerschaften mit Wacker und auch Celonic gekündigt hat. Das hat die Börse erstmal echt verschreckt. Die Aktie ist bis auf 6% gefallen. Allerdings liegt es nun daran, dass die Wirksamkeit des CureVac-Impfstoffs nur bei 48% liegt und nun man nicht weiß, ehrlich gesagt, wie viel Nachfrage es nach diesem Impfstoff überhaupt geben wird und deswegen braucht CureVac einfach weniger Produktionskapazitäten. Momentan prüft die Europäische Arzneimittelagentur überhaupt erst, ob denn der Impfstoff überhaupt zugelassen werden könnte und das ist nochmal völlig offen. Der Bund ist ja im Jahre 2020 im Juni mit 23% und 300 Millionen Euro bei CureVac eingestiegen. Damals hatte man große Angst, dass das Unternehmen eventuell verkauft werden könnte nach Amerika und damit natürlich auch der Impfstoff. Das ist alles nicht passiert. Nichtsdestotrotz hat der Bund, wenn man sich mal die Aktienkursentwicklung anschaut, immer noch kein schlechtes Geschäft gemacht. Wenn der Bund heute verkaufen würde, hätten sie einen Gewinn von 2,4 Milliarden Euro gemacht mit dieser Investition.
Vielen Dank, Annette. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Danke, Gabor. Dir auch einen schönen Tag.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Vierbeiner, unsere treuesten Freunde, jetzt für ein Plus in der Steuerkasse sorgen. Der Hund ist nach wie vor der beste Freund des Menschen. Das wurde gerade noch mal durch die Corona-Pandemie bestätigt. Der Hundekauf stieg im Jahr 2020 in Zeiten des Lockdowns um mehr als 20% im Vergleich zum Vorjahr. Und das macht sich, na klar, auch in der Steuerkasse bemerkbar. Im Pandemiejahr haben die öffentlichen Kassen rund 380 Millionen Euro aus der Hundesteuer eingenommen. Na sowas. Der Hund ist also nicht nur der beste Freund des Menschen, sondern auch ein treuer Steuerzahler.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
dass die Sängerin Lana Del Rey den sozialen Netzwerken einfach so die Freundschaft kündigt. Für normale Menschen wie Sie und mich ist das jetzt keine Meldung wert. Wir schaffen es auch ohne Instagram und Facebook. Aber wenn eine Sängerin wie Lana Del Rey mehr als 20 Millionen Abonnenten bei Instagram einfach verlässt, ihren Account löscht, dann kann man das durchaus als gewagt interpretieren. Denn Instagram, das ist heutzutage die Werbetrommel der Stars. Die 36-Jährige, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Elizabeth Woolridge Grant heißt, sagt jetzt, dass sie so viele Interessen und auch andere Jobs habe. Schluss mit dem ständigen Posten und dem eitlen Posing. Und plötzlich interessiert man sich selbst wieder für die Hauptsache, für ihre großartige Musik. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Aber nicht ohne mich nochmal ausdrücklich bei den Kölnerinnen und Kölnern zu bedanken, die gestern bei uns an Bord waren. Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die Spitzenkandidatin von Volt Rebecca Müller und die fabelhafte Serap Güler, Integrationsstaatssekretärin in Nordrhein-Westfalen, mittlerweile im Laschet-Team für Berlin. Die Stadt und die Menschen in Köln liebens- und lebenswert, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.